Das Potenzial, was in der Kernfusion drin steckt, ist auch nicht hinreichend genug überzubewerten. Es kann wirklich die Welt verändern und hat das Potenzial, den Energiebedarf für 10 Milliarden Menschen, die wir demnächst haben werden, zu decken und auch eben Klimawandel dann wirklich eine Lösung aufbieten zu können. Die Amerikaner werden auf Basis dieses Ergebnisses massiv in die Laserfusion investieren. Insgesamt sind letztes Jahr in den USA 4 Milliarden privates Geld in die Fusion geflossen. In der gesamten EU, glaube ich, waren es nicht mehr 40 Millionen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Energieversorgung. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Es ist die Wissenschaftssensation des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts. Das sagen jedenfalls einige Vertreter der Energiebranche und sie haben ganz gute Argumente dafür. Zum ersten Mal in der Geschichte haben US-Wissenschaftler an der National Ignition Facility im Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erfolgreich eine Kernfusionsreaktion erzeugt, die zu einem Nettogewinn von Energie führt. Das ist gleich aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen ist es bis dato noch nie gelungen, bei der Erforschung von Kernfusion mehr Energie herauszubekommen, als netto hineingegeben wird. Zum anderen ist es möglicherweise der entscheidende Durchbruch auf der Suche nach einer unbegrenzten, sauberen Energiequelle und einem Ende der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, de facto eine Art Sonne auf Erden. Einige Dutzend Unternehmen weltweit arbeiten an dieser Art der Kernfusion, darunter auch mein heutiger Gesprächspartner Moritz von der Linden. Er ist Seriengründer, Investor und Mitgründer von Marvel Fusion. Das ist ein Startup, das seit etwa 3 Jahren von München aus mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau daran arbeitet, nämlich an Kernfusion. Wie sich der Durchbruch schon jetzt in den USA auswirkt, welche Rolle Europa beim Wettstreit um diese Technologie spielt, warum sich Moritz von der Linden durch die Nachricht von dieser Woche auch viel für den deutschen Markt erhofft und ob es in Deutschland tatsächlich schon in 10 Jahren die ersten Fusionskraftwerke geben kann, was er träumt, das alles bespreche ich heute mit Moritz von der Linden persönlich hier im Podcast.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Moritz von der Linden. Er ist Co-Gründer und CEO von Marvel Fusion in München. Hallo Moritz.
Grüß dich, Sebastian.
Wir wollen heute über die Nachricht der Woche sprechen, über die wahrscheinlich die gesamte Energiebranche diskutiert oder jedenfalls diskutiert hat. In den USA ist Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein historischer Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion gelungen. Beim Verschmelzen von Atomkernen haben sie erstmals mehr Energie gewonnen, als sie verbraucht haben. Was bedeutet diese Nachricht jetzt für die Energiewelt?
Also ich glaube, man kann dieses Ergebnis, das an der National Ignition Facility am Lawrence Livermore National Lab erreicht worden ist, nicht hinreichend überbewerten. Ich glaube, höchstens vergleichbar mit der Zähmung des Feuers vor 700.000 Jahren. Ich würde es deutlich höher bewerten als das Finden von Öl in den 1850er Jahren. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der National Ignition Facility haben mit dem Treibstoff Deuterium, Tritium, ja, mehr Energie gewonnen, ungefähr das 1,5-fache dessen, was dem Target an Laserenergie zugeführt wurde, wurde in Energie in der Form von Neutronen gewonnen. Es ist, wenn man so will, der Kitty Hawk-Moment der Luftfahrt ist, denke ich, ist hier gezeigt worden für Fusionsenergie. Mhm. eine Lösung, die eben bahnbrechend sein kann für unseren Energieproblem, für den Klimawandel. Denn wir können so zu einer Energiequelle finden, die hochdicht ist, kein CO2 ausstößt und die je nach Treibstoffwahl auch keinen radioaktiven Müll hinterlässt.
Hat dich das irgendwie überrascht? Ist das ein Ergebnis, das man erwartet hat, oder kam das jetzt für alle völlig überraschend?
Also für uns kam das vielleicht in der Geschwindigkeit überraschend, aber wir sind natürlich mit den Wissenschaftlern an der National Ignition Facility in, sagen wir mal, regelmäßigem Austausch. Die hatten schon vor einigen Monaten ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt und insofern war es abzusehen, dass mit weiterer Verfeinerung der verwendeten Treibstofftargets und dann auch einem Feintuning der Laseranlage ein solches Ergebnis zu erwarten ist, vielleicht nicht ganz in dieser Geschwindigkeit.
Das heißt, das ganze Thema Fusionsenergie kommt jetzt schneller in Gang, als man eigentlich gedacht hat?
Ich glaube, der entscheidende Punkt jetzt ist, dass es grundsätzlich funktioniert. Es gibt keine Physikhindernis, das Mutter Natur ist ja 0 und 1, das funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Und das, was jetzt kommt, ist eine natürlich schon heftige technologische Herausforderung, um in Richtung eines Fusionskraftwerks dann auch die Effizienzen und die Verlässlichkeit in den Lasern und Optimierung von diesen Treibstoffkügelchen hinzubekommen, die es dann braucht, um nicht nur zwischen Energie auf dem Target und Energie raus, sondern sozusagen Energie aus der Steckdose und im Vergleich zu dem, was dann rauskommt, das dann auch hinzubekommen.
Wir wollen ja heute diskutieren, was das natürlich für Folgen für die gesamte Energiewirtschaft hat, welche politischen Fragen sich daran anschließen. Aber ich glaube, wir müssen technisch noch mal ein Stück weit einsteigen. Erklär doch noch mal im Detail für alle Nicht-Physiker wie mich hier, was da technisch eigentlich konkret passiert ist.
Also Fusion ist ein Prozess, bei dem zwei Atomkerne verschmelzen. Und das, was rauskommt, ist leichter als das, was reingeht an Masse. Und die Differenz ist eben Energie. Fusion ist der Antrieb aller Universen. Jeder Stern betreibt Fusion. Die haben den Vorteil, dass sie sehr, sehr groß sind und sogenanntes Gravitational Confinement machen können. Denn eines der Kriterien für Fusion ist, dass sich diese Ansammlung an Atomkernen nah beieinander halte für eine gewisse Zeit und in einer bestimmten Dichte und in einer bestimmten Energie. Das machen Sterne sehr, sehr gut. Die Herausforderungen, die die National Ignition Facility und auch andere natürlich Institute und Research-Projekte in dem Feld seit den vergangenen Jahrzehnten angegangen haben, ist das eben in einem Lab-Scale hinzubekommen, in einer kontrollierten Fusion im Labor. Das ist jetzt eben zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gelungen. Man hat hier auf Erkenntnisse jetzt der Vergangenheit gesetzt, wie man bestmöglich diese zwei Wasserstoffisotope Deuterium, Tritium zueinander bringt. Hierbei werden an der National Ignition Facility 192 Laserbeams benutzt, um ein kryogenes, also ein gefrorenes Treibstofftarget mit Deuterium, Tritium zu komprimieren, ungefähr das 1000-fache der ursprünglichen Volumens innerhalb von Billionstel von Sekunden. Das heizt sich dann sehr stark auf mehr als 50 Millionen Grad. Mhm. Die Elektronen verlassen die Atomkerne und dann nutzt oder bringt die Energie, die in dem System drin ist, die Atomkerne dann so nah aneinander, dass sie fusionieren. Und dieser Prozess muss in dieser Gruppe von Atomkernen so oft stattfinden, dass dann mehr Energie rauskommt, als reingeht.
Und das muss man hier ja nochmal ganz klar sagen. An einer möglichen Lösung arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja schon seit mindestens den 60er Jahren, oder?
Also es gibt zwei grundlegend verschiedene technologische Ansätze in der Fusion. Das eine ist die Magnetfusion. Da hat Antonin Sacharow sogar schon 1948 den ersten Tokamak designt. Das ist dieser große Donut, in dem man mit Magneten und Mikrowellen ein sogenanntes Plasma heizt und hält. Die Laserfusion hat sich sukzessive nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Und heutzutage gibt es verschiedenste Laseranlagen auf der ganzen Welt, die zur Fusionsforschung eingesetzt werden. Die National Ignition Facility ist eine davon.
Und du hattest es ja gesagt, es gibt verschiedenste Anlagen weltweit. Den Amerikanern ist jetzt dieser gigantische Durchbruch gelungen. Wie ist da so das Kräfteverhältnis? Sind die Amerikaner am weitesten, dann kommt lange nichts, sondern irgendwann der Rest der Welt?
Also die Amerikaner haben jetzt mit diesem Ergebnis deutlich vorgelegt. Wie gesagt, das ist geschichtsträchtig, was sie jetzt hier gezeigt haben. Und nochmal, man kann das nicht hinreichend überbewerten und Ihnen zu diesem Ergebnis gratulieren. Seitdem die National Ignition Facility in Betrieb ist, seit etwa 10 Jahren, haben die einen Faktor 10.000 von den ursprünglichen Energieausbeuten bis heute gezeigt. Um das kommerziell tragfähig zu machen, brauchen wir jetzt nur noch einen Faktor 100 ungefähr. Das ist also greifbar. Wo die Europäer, glaube ich, in diesem Brit die Nase vorn haben, ist in der Frage der Effizienz. Der Laser, der am NIF steht, ist 30 Jahre alt in der Konzeption, ist sehr ineffizient und die Europäer sind führend beim Bau von sogenannten Ultrakurzpulslasern, die 1 Million Mal kürzere Pulse generieren als der NIF-Laser und dadurch wesentlich effizienter sind.
Okay, auf den Laser kommen wir gleich. Wir müssen noch eine Frage vorher klären. Das Ganze soll ja am Ende Energie produzieren. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, da entsteht Wärme. Diese Wärme kann dann eine Turbine antreiben und dadurch entsteht Energie. So einfach ist das am Ende in den geplanten Kraftwerken, richtig?
Richtig, also das mögliche Kraftwerkskonzept, was man auf Basis, sagen wir mal, der NIF-Konfiguration aufbauen könnte, wäre eben die Wärme hitzt Dampf und der Dampf treibt eine Turbine an und daraus entsteht dann Strom, ganz genau.
So, jetzt wollen wir darüber sprechen, was in dem Feld auch in Deutschland passiert, was bei euch passiert. Marvel Fusion ist ja auch in dem Feld unterwegs. Ihr arbeitet auch mit Lasern, seid in einem ganz ähnlichen Feld, aber bei euch ist einiges anders. Was also ist der Unterschied zu dem, was wir da diese Woche gesehen haben? Was macht ihr anders?
Wir haben von Anfang an auf eine kommerziell tragfähige Fusionstechnologie gesetzt. Und ich glaube, wenn man sich das im großen Kontext anschaut, dann geht es darum, dass sich zum Beispiel der Klimawandel in Afrika, Indien und China entscheiden wird. Und man muss hier einmal schnell diese Technologie liefern können, aber sie muss vor allen Dingen wettbewerbsfähig sein. Wenn ich heute nach Indien gehe und der indischen Regierung ein Kernspaltungskraftwerk anbiete, wie Hinkley Point C in England für 30 Milliarden, keine 3 Gigawatt, dann werden die sagen, ich nehme die 30 Milliarden, aber statt 3 Gigawatt baue ich 30 Gigawatt Kohle. Das heißt, um die davon zu überzeugen, von der Kohle runterzugehen, muss ein Fusionskraftwerk wettbewerbsfähig sein. Und das war von Anfang an unser Antrieb. Dazu gehört, wie eben schon angesprochen, ein effizienterer Prozess als der am NIF zurzeit möglich ist. Wir setzen hierbei auf modernste Technologie bei den Lasern, aber auch bei den Treibstoffkugeln.
Das heißt, die Laser der Amerikaner sind veraltet?
Also die Lasertechnologie an der National Ignition Facility ist, wie gesagt, konzeptionell 30 Jahre alt. Vor 20 Jahren wurde das dann angefangen umzusetzen und seit 10 Jahren ist die Anlage in Betrieb und wird über sogenannte Blitzlichter gepumpt. Das heißt, die werden so heiß, dass der Laser nur einmal am Tag schießen kann. Für ein Kraftwerk muss der Laser 10 Mal pro Sekunde schießen. Und das erreichen wir über modernste Ultrakurzpulslaser, bei denen europäische Anbieter wie Trumpf und Thales führend sind. Wir selbst haben entsprechende Designs und auch Patente darauf angemeldet, um diese Laser möglichst effizient zu machen. Und wir haben dann einen Prozess, wie der Laser seine Energie in diesen Nanostrukturen deponiert. Zum Vergleich, das Deponieren der Laserenergie, der erreicht das NIF ungefähr 1%. Wir erreichen über 90% der Laserenergie, wird in unserem Treibstoffkügelchen deponiert. Und daran sieht man schon, das ist einfach ein technologischer Fortschritt in den Lasern und in der Nanostrukturtechnik, der uns heute ermöglicht, den Prozess viel effizienter bei der Energiezuführung zu gestalten, aber auch bei der Energieextraktion müssen wir nicht auf Dampf und eine Turbine setzen, sondern wir können aus unseren Fusionsreaktionen von Proton, Bohr 11 geladene Teilchen direkt über ein elektrostatisches Feld in Strom verwandeln. Das heißt, wir haben einen Wirkungsgrad von etwa 85 Grad entgegen einem Dampfzyklus. Der liegt bei ungefähr 40-45%.
Wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle mal klären, wie viel von dem, was du gerade erzählt hast, ist eigentlich Theorie? Wie viel ist Wunschtraum und was existiert davon schon? Also gibt es den Laser? Was für Versuche macht ihr? Von welchen Dingen wisst ihr sicher, das kann technisch funktionieren?
Also wir sind hier sehr weit. Es gibt diese Laser, die sind in Betrieb, zum Beispiel an der Extreme Light Infrastructure in Rumänien, wo wir gerade kürzlich einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben. Das ist die derzeit leistungsstärkste Kurzpuls-Laseranlage der Welt. Der Laser wurde von unserem französischen Partner Thales gebaut und ist sozusagen die Blaupause dessen, was wir dann auch zukünftig in Kraftwerken einsetzen wollen. Bei den Nanostrukturtargets haben wir bereits dieses Jahr Experimente mit solchen Treibstofftargets umgesetzt und sind hier an einem Punkt, wo wir diese Targets in Prototypen-Losgrößen produzieren können, das heißt so in den Tausendern. Der nächste Schritt ist, dass wir die in den Millionen produzieren. Und hier gibt es sehr spannende technologische Verfahren in der Massenfertigung von solchen Nanostruktur-Targets, die, sagen wir, sehr ähnlich wie Semiconductor-Components dann produziert werden können.
Bis 2030 soll die erste Testanlage stehen, richtig?
Nein, früher. Wir wollen in dem nächsten Schritt einen sogenannten technischen Demonstrator bauen. Das wird etwa 3 Jahre beanspruchen. Der wird noch keine Energieumwandlung haben, aber der wird die gesamte Physik von vorne bis hinten zeigen können, inklusive dann einer eigenen Laseranlage und Targetherstellung. Dieser Demonstrator ist dann die Vorstufe für einen ersten Prototyp, den wir idealerweise dann schon bei einem Industriekunden auf den Hof stellen würden, damit er dort direkt Energie produziert.
Und über was für einen Zeitraum reden wir da?
Ja, ich denke, das sind so in etwa dieser 2030 Zeitraum. Das wird davon abhängen, wie schnell wir jetzt das Geld bekommen durch diesen Erfolg. Wird man sicherlich hier eine entsprechende Verknappung am Markt sehen und da geht es jetzt auch ein bisschen um Geschwindigkeit.
Was für eine Verknappung?
Naja, wir denken, dass die Amerikaner werden auf Basis dieses Ergebnisses massiv in die Laserfusion investieren. Insgesamt sind letztes Jahr in den USA 4 Milliarden privates Geld in die Fusion geflossen. In der gesamten EU, glaube ich, waren es nicht mehr 40 Millionen. Abgesehen von dem, sagen wir mal, staatlichen Projekt ITER in Südfrankreich. Und ich glaube, bei den kritischen Laserbauteilen wie Gitter, bestimmte Lasergläser und Kristalle werden wir hier sicherlich relativ schnell eine Verknappung sehen, weil amerikanische staatliche Programme, aber dann eben auch private Unternehmen hier entsprechend jetzt mit der deutlich besseren Finanzierung dann in den Markt reinkommen werden und natürlich auch bei den europäischen Technologieführern dann die Orderbücher füllen.
Wie erklärst du dir das? Ist das ein Thema, was die Europäer unterschätzen oder glauben sie nicht dran? Warum ist der Abstand so groß?
Ich denke, dass wir in Europa bisher es an Technologieoffenheit haben vermissen lassen, sondern eine relativ eine Einbahnstraße dort auf ITER gesetzt haben. Ich glaube, dass die Laserfusion in der Tat unterschätzt wurde.
Aber darf ich da nochmal einhaken? Ich meine, Technologieoffenheit ist ja das eine, Geld zur Verfügung stellen ist das andere. Ich meine, ein paar Dutzend Millionen gegen mehrere Milliarden, das ist natürlich ein riesiger Unterschied.
Na, absolut. Ich denke auch, bei Marvel Fusion haben wir jetzt in über 2000 Experimenten die wesentlichen Treiber unseres Physikmodells gezeigt. Wir sind jetzt an einem Punkt, der ja eigentlich unglaublich faszinierend ist, ja, dass jetzt geht es um Geld und Ressourcen, um in so iterativen Engineering-Prozessen dann auch ein Kraftwerk zu entwickeln. Und natürlich braucht es dann auch die entsprechende Finanzierung. Es braucht aber auch natürlich den politischen Willen, dann auch auf die Laserfusion zu setzen.
Aber so einen Durchbruch wie die Amerikaner hattet ihr ja noch nicht, dass ihr mehr Energie produziert als verbraucht habt.
Nein.
Das muss ja auch mal ganz klar sagen.
Das muss man ganz klar sagen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir einen Laser mit dieser Durchschnittsleistung nicht zur Verfügung haben. Die Eli-NP-Anlage in Rumänien wird jetzt erst dieses Jahr commissioned, also in Betrieb gehen. Wir sind jetzt ab Januar die erste kommerzielle Company, die dort Experimente umsetzen darf. Ich glaube, dass wir das relativ schnell aufholen können mit diesen eben deutlich moderneren Technologien. Aber es braucht dann auch da natürlich das entsprechende Willen und Commitment. Am Ende brauchen wir eine eigene Anlage, die genau die Anforderungen unserer Physik abbildet, um das dann auch zeigen zu können.
Und was, wenn dann der erste Test kommt und merkt, es war alles ein schöner Traum, aber wir kommen einfach nicht in den positiven Bereich?
Ich meine, wir haben schon signifikant Fusionsreaktionen gezeigt. Also was wir zum Beispiel haben, ist, dass wenn im Vergleich zu der Laserenergie rein haben wir einen Rekord an Fusionsreaktionen raus. Dadurch, dass die Laserenergie aber so gering ist, reicht es natürlich noch nicht, dass dann mehr rauskommt. Ich glaube eigentlich, dass dieser Punkt schon hinter uns liegt. Wir können relativ zuversichtlich sagen, dass die Energie raus skaliert mit der Energie rein. Und dafür gibt es in diesen 2000 Experimenten einen hinreichenden Track Record, um dann auch mit entsprechend größeren Anlagen hier die Ergebnisse sukzessive zu verbessern.
Okay, aber das heißt, wann ist da mit einer definitiven Zahl zu rechnen? Weil bisher ist das ja noch alles verhältnismäßig viel Theorie.
Also nochmal, wir haben über 2000 Experimente umgesetzt. Die finden alle in der Realität statt, mit realen Ergebnissen. Und das theoretische Modell und die Computersimulation dahinter sind extrem wichtig, um das dann auch benchmarken zu können. Mit der eigenen Anlage können wir in den nächsten 3 bis 4 Jahren solche Ergebnisse zeigen. Aber auch davor schon werden wir substanzielle Meilensteine erreichen können, über Laseranlagen hier in München am Kala Laser und dann eben auch in Rumänien.
Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Weil du ja eigentlich auf einem ganz anderen Pfad unterwegs warst. Ich glaube, 2000 hast du in Frankfurt das Startup 360T gegründet, das später dann von der deutschen Börse gekauft wurde. Wie kam es dann zu dem Thema Energie?
Also wie die Jungfrau zum Kinde. Unser Pre-Seed-Investor Blue Yard, mit denen ich seit Jahren gut bekannt bin, die haben mich angesprochen, ob wir uns gemeinsam das Thema Fusion anschauen. Mhm. Und über diese Gespräche haben wir uns dann verschiedene Unternehmen angeschaut und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir es selbst machen. Und einen Ansatz verfolgen, der die glaubwürdigste Chance hat, dann auch ein Kraftwerk umsetzen zu können.
Aber wie kam es, also was, wie kam es da zu dem Thema? Man hätte ja auch Dutzende andere Themen anpacken können. Das erste war jetzt dann ein Thema im Finanzmarkt. Da habt ihr ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, das dann für sehr viel Geld an die deutsche Börse, wie gesagt, verkauft wurde. Könnte man ja auch fast sagen, ist ein bisschen beliebig, dann als nächstes Energie. Also wie ist dieser Schritt zu erklären?
Also ich glaube, zwei Haupttreiber. Das eine ist, dass es ein unglaublich faszinierender Bereich ist. Die Physik ist unglaublich spannend. Ich habe heute das Privileg, jeden Tag mit den schlauesten Menschen auf dem Planeten zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich glaube, es war einmal eben diese unternehmerische Neugier auf dieses Thema und zum anderen sicherlich dann auch als Vater von Teenagern die Chance, denen eine Welt zu hinterlassen, die besser ist als die wir jetzt gerade vorfinden. Und das Potenzial, was in der Kernfusion drinsteckt, ist auch nicht hinreichend genug überzubewerten. Es kann wirklich die Welt verändern und hat das Potenzial, den Energiebedarf für 10 Milliarden Menschen, die wir demnächst haben werden, zu decken und auch eben Klimawandel dann wirklich eine Lösung aufbieten zu können.
Aber es ist halt immer noch nicht final klar, ob es dann wirklich funktioniert am Ende. Wir haben ja darüber gesprochen, wird seit Jahrzehnten dran gearbeitet. Ist ja auch immer noch möglich, dass es am Ende einfach das, ja, letztlich Hobby von einem Millionär war, der irgendwie versucht hat, in ein neues Feld zu gehen. Oder zum Geldverdienen hättest du durchaus was anderes machen können.
Also klar, ich glaube, wenn man jetzt kurzfristig Geld verdienen optimieren wollte, dann hätte man was anderes gemacht. Ich glaube, diese grundsätzliche Frage, geht's nicht, ja, die haben wir eben gerade beantwortet. Das ist der magische Meilenstein für die Menschheit, den wir jetzt da haben. Wenn wir die potenziellen Energieeffizienzen moderner Laser umrechnen auf NIF, dann würde das Ergebnis eben noch viel, viel höher liegen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja genau dieser magische Moment, dass das die grundsätzliche Frage, ob die Physik funktioniert oder nicht, die ist gelöst. Jetzt geht es natürlich um heftige technologische Herausforderungen auf dem Weg zu einem Kraftwerk. Es braucht ein weiteres Feintuning der einzelnen Komponenten und der da mit abgebildeten Physik. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das gesamte Fusionsfeld in den nächsten 10 Jahren hier Zug zu einem Kraftwerk zeigt. Die Amerikaner haben diesen Bold Decadal Vision, das heißt, die wollen in 10 Jahren ein Kraftwerk bauen. Die werden viele, viele Milliarden jetzt dahinter klemmen und die Frage für Deutschland und Europa wird sein, wie man darauf antwortet, um die Technologieführer, die wir eben in Europa haben, dass man da nicht das Top-Talent, die Top-Technologien und die Supply Chain dann in Richtung USA verliert. Ja.
Du hast Marvel Fusion ja zusammen mit den beiden Physikern Georg Korn und Karl-Georg Schlesinger gegründet. Wie kam es eigentlich dazu? Kanntet ihr euch vorher schon oder habt ihr die gecastet? Wie ist das zustande gekommen?
Nein, ich habe Karl Georg war von Anfang an auch über Blue Yard bei mir und wir haben uns zusammen dieses Feld angeguckt und dann in meiner Naivität, wie man an so ein Thema rangeht, habe ich gedacht, okay, Laserfusion, rufen wir doch mal einen Nobelpreisträger an, der muss ja wissen, wie das funktioniert und das war Gérard Mourou. Und dessen ehemaliger Mitarbeiter in Michigan ist Georg Korn, an den er mich dann verwiesen hat. Und kam Georg dann zu uns ins Team.
Jetzt seid ihr ungefähr 60 Leute?
Ja, paar mehr, aber so.
Zwei Drittel davon Wissenschaftler?
Ja, kommt ungefähr hin.
Kritiker sagen ja, dass der Zeitplan, den ihr euch gesetzt habt, eigentlich viel zu ehrgeizig ist. Bist du wirklich sicher, dass das alles so klappt? Ich meine, 2030, die erste Anlage, die man, wie du vorhin gesagt hast, bei einem Kunden auf den Hof stellen kann, da sagen schon viele in der Branche, das ist eigentlich ziemlicher Irrsinn. Warum bist du dir so sicher, dass das klappt? Oder muss man das Investoren einfach versprechen, weil ihr ja privat finanziert seid und die eher einen kürzeren Horizont möglicherweise haben, was ihr Geld angeht?
Nein, also ich glaube, es gibt eine Makroebene Antwort dazu und eine Mikroebene Antwort. Makroebene ist, wenn ich wie ITER in 2060 oder 2070 irgendwas hinbekommen möchte, dann ist die Messe hier gesungen, mindestens in Europa, aber auch in Sachen Klimawandel haben wir dann einfach 40, 50 Jahre verloren. Ich glaube nicht, dass es der Zeitrahmen
okay,
ist.
Aber die Erkenntnis löst natürlich noch keine technischen Probleme.
Nee, aber das ist, sag mal, das ist die Makro-Leitplanke, die wichtig ist, um einmal kommerziell in den Markt zu kommen. Ja, denn wenn ich in Patagonien für 2 Cent Windstrom produziere, dann baut BASF eben die nächste Ammoniakfabrik in Patagonien und nicht mehr in Ludwigshafen. Und das heißt, es gibt gewisse kommerzielle Leitplanken im Markt, die wir, glaube ich, nicht negieren können. Mhm. So, Mikroebene, operativ. Wir haben eine hochskalierbare, industrialisierbare Laserkonfiguration. Es ist nämlich eine 100 Joule Laser, den wir einfach massenproduzieren. Wir müssen nicht wie andere Ansätze pro Laserbeam mehr Energie reinbringen. Das ist sehr teuer und dauert sehr lange, sondern wir können eine Massenproduktion von einer Standard-Beamline anstoßen. Und wir haben im Gegensatz zu diesen gefrorenen Targets, die sehr aufwendig herzustellen sind, haben wir Festkörper-Nanostruktur-Targets, die wir zum Beispiel mit Lithografieverfahren herstellen können und haben hier Geschwindigkeits- und auch dann Kostenvorteile auf Basis von Technologien, die es heute schon gibt. Also Computerchips werden mit diesem Verfahren sehr erfolgreich hergestellt und auch sehr günstig. Hm. Mit diesen hochindustrialisierbaren, hochskalierbaren Technologiekomponenten wird das möglich sein, das in dem Zeitrahmen umzusetzen. Klar ist aber auch, das ist jetzt eben nicht ein Elektroroller oder Essenslieferdienst, sondern ist entsprechend Investments in die Hardware. Ein signifikanter Unterschied ist noch, dass wir diese Technologien auch in anderen Industrien einsetzbar machen können. Das heißt, hier wird es
zum Beispiel
weiteren Medizintechnik und Batterien, okay. Also hier wird es einen breiteren Push geben aus anderen Industrien, um diese Technologien mit zu supporten. Das ist sowohl in der Magnetfusion als auch bei diesen Langpulslasern eher fraglich.
Aber ihr habt trotzdem ja eine Gemeinsamkeit mit Lieferdiensten und allen anderen Startups, nämlich alle brauchen Geld für die ersten Jahre und ihr habt ja nun einiges Geld eingesammelt. Wie viel eigentlich? 35 Millionen dieses Jahr nochmal, aber wie viel insgesamt?
Insgesamt 60 Millionen und Equity und dann 2,5 Millionen vom Freistaat Bayern für den Umbau des Kala-Lasers hier in München.
So, und wie lange reicht das? Ich meine, damit kommt man ja nicht wahnsinnig weit, wenn ich das aus meiner Perspektive hier mal überblicke.
Also das Geld reicht eine ganze Weile, wenn wir so weitermachen wie bisher, dass wir Simulationskampagnen und Experimente an externen Anlagen umsetzen. Dann sind wir damit noch ein paar Jahre unterwegs. Das, was wir jetzt in der nächsten Finanzierungsrunde
aufnehmen.
Aber
einen Demonstrator baut man davon nicht.
Genau, das, was wir in der nächsten Finanzierungsrunde aufnehmen möchten, ist dann gedacht für die Umsetzung des Demonstrators und hier eben jetzt eine Parallelisierung und damit auch Beschleunigung hinzubekommen in Richtung eines Kraftwerks.
Aber es ist ja nicht so eine sonderlich tolle Zeit, jetzt gerade eine Finanzierungsrunde anzufangen. Nach allem, was wir hören, also abgesehen davon, dass das Risikokapital gerade einbricht, nach allem, was wir hören, ist es ja eher so, dass die Investoren jetzt massiv darauf schauen, wie schnell Unternehmen in der Lage sein werden, positive Cashflows zu erzielen. Das wird ja bei euch noch Jahre dauern, vielleicht Jahrzehnte.
Nein, also das unterscheidet uns dann vielleicht doch von SSD-Verdiensten und Buchhaltungssoftware. Dadurch, dass wir die Energiekrise haben, dadurch, dass wir keine Antwort haben darauf, ist, glaube ich, dieses Thema Energieproduktion außen vor. Wir haben jetzt hier einen magischen Meilenstein gesehen, der ist sozusagen der Startschuss für das Rennen auf ein Fusionskraftwerk. Und ich denke, dass oder ich weiß, dass es hinreichend Kapital gibt, um uns und auch andere Spieler in dem Feld dann zu unterstützen.
Das heißt, dass das Geld, die 350 Millionen oder was so ein Testreaktor kostet, kriegt ihr zusammen?
Also, ich denke, wir haben jetzt...
Weil ich muss ja ganz klar sagen, wenn ihr das nicht zusammenkriegt, dann ist die Idee ja tot, ne? Die Idee nicht, aber das Unternehmen wahrscheinlich.
Naja, also wie gesagt, wir haben sehr, sehr guten Runway. Das Ziel ist jetzt einfach, die Dinge zu beschleunigen. Wir haben extrem gute Traktion jetzt gezeigt in den Experimenten, die wir dieses Jahr umgesetzt haben. Einmal in Colorado und dann in Texas. Wir haben das theoretische Modell nochmal weiter konsolidiert und verfeinert. Und auf Basis dieser Traktion im operativen Geschäft bin ich zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr dann auch unsere Series B über diese Finanzierung abbilden können.
Das heißt, das kommt im nächsten Jahr?
Genau.
Ist natürlich auch deine Aufgabe als Geschäftsführer, zuversichtlich zu sein, aber es gibt trotzdem in der Branche durchaus ja auch kritische Stimmen. Also wirklich, wenn man rumfragt, was der häufigste Kritikpunkt ist, dann ist es einfach der ehrgeizige Zeitplan. Und trotz aller Energiekrise können sich einfach viele Menschen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, nicht vorstellen, dass ihr so schnell seid, das alles aufzubauen und dann auch mit der Effizienz. Aber das können wir heute nicht abschließend klären. Trotzdem würde ich gerne nochmal einen anderen Aspekt von...
Also da muss ich vielleicht kurz einhaken, Sebastian. Ja. Ich glaube, das, was wir in den letzten 3 Jahren aufgebaut und gezeigt haben, ist Weltrekordgeschwindigkeit. Und ich bin von dieser Kombination aus, sagen wir mal, weltweit führender Wissenschaft kombiniert mit unternehmerischer Geschwindigkeit überzeugt. Und dass wir mit dieser Kombination auch diesen Zeitrahmen halten können. Nochmal, ich glaube, dass die Zeitachse spielt eine ganz wichtige Rolle, um dann auch wirklich mit der Fusionsenergie in den Markt zu kommen, einen Unterschied zu machen und mit einem kommerziell tragfähigen Konzept dann auch erfolgreich sein zu können.
Wie schwer war ja der Schlag, als Susanne Klatten, glaube ich, Ende 2020 als Investorin bei euch ausgestiegen ist?
Sie hat uns als Geburtshelferin auf den Weg geholfen und auch mit einer entsprechenden Finanzierung für das Unternehmen. Und wir haben jetzt gerade einen Vorvertrag mit Sprint unterschrieben, in deren Aufsichtsrat Frau Klatten sitzt. Insofern gehe ich davon aus, dass sie uns weiterhin wohlgesonnen ist.
Sprint ist die Agentur für Sprunginnovationen. Ich komme auch deshalb da drauf, weil ja fast zur gleichen Zeit ist ja auch euer Chefwissenschaftler Markus Roth ausgestiegen. Was habt ihr damals daraus gelernt aus dieser Zeit oder steckt man das einfach so weg?
Nein, im Gegenteil. Ich glaube, wir waren uns genau sicher, was wir machen wollen. Und Markus Roth wollte einen anderen Ansatz verfolgen. Und dann muss man dort getrennte Wege gehen.
Also es war einfach eine Diskussion über eine technologische Richtungsentscheidung.
Über den Physikansatz, genau so. Und Markus Roth ist jetzt mit seiner Firma in die USA gegangen, um dort diesen Ansatz zu verfolgen. Und wir waren uns zu dem Zeitpunkt genau sicher, welchen Ansatz wir verfolgen wollen. Und ich glaube, das ist, sagen wir mal, meine Lernkurve als Unternehmer. Man muss ein gewisses Persistence haben auf seinem Ansatz, sonst verzettelt man sich. Und ich glaube, die Ergebnisse, die wir jetzt haben, geben uns recht, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Mhm.
Ja. Wo soll denn eigentlich der Demonstrator stehen in München?
Also wenn es nach mir geht, in Deutschland, aber das wird dann auch davon abhängen, wo wir die entsprechende Finanzierung bekommen.
Das heißt, die Investoren sprechen damit oder ist es möglicherweise auch öffentliche Forschungsförderung, die darüber entscheiden könnte?
Ja, ich denke, dass wir natürlich uns wünschen, dass dieser Vorvertrag mit Sprint dann auch umgesetzt wird. Und das wäre sicherlich auch ein wichtiges Zeichen des politischen Willens in Deutschland. Und dann wäre es mein Wunsch, diesen Demonstrator auch hier umzusetzen.
Ihr arbeitet ja auch mit großen anderen deutschen Unternehmen zusammen, Trumpf, Siemens Energy, Thales Group. Warum diese großen Unternehmen? Könnt ihr das nicht allein? Wofür braucht ihr die großen Jungs? War es dann doch ein zu schwieriges Projekt?
Also ich glaube, da muss man so ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir sind eine Fusion Company. Unser USP ist das Physikkonzept und das Design technischer Komponenten. Dass wir jetzt nicht ein Prototyp-Kraftwerk alleine umsetzen mit demnächst vielleicht 100 oder 200 Leuten, das ist, glaube ich, offensichtlich. Diese Partner haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie industriell skalieren können. Und das muss dann eben auch das Ziel nach vorne heraus sein, dass wir aus dem Prototyp heraus ein High Availability, Low Maintenance Kraftwerk bauen können. Und ich glaube, diese Partner sind der Garant dafür, dass wir diese Industrie.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Die Skalierbarkeit dann auch da reinbringen.
Wir haben immer wieder diese Diskussion gestreift und in die würde ich jetzt gerne stärker einsteigen. Die Diskussion über den weltweiten Wettstreit um Energietechnologie. Ich glaube, alle haben die Debatte über den Inflation Reduction Act der USA mitbekommen. Dieses milliardenschwere Subventionsprogramm letztlich für die grüne Industrie, generell für die Industrie, das durchaus zu einem Handelsstreit, vielleicht zu einem Handelskrieg auch mit Europa und dem Rest der Welt führen kann, weil die Amerikaner eben entgegen der WTO-Regeln massiv Unternehmen, die in den USA produzieren, bevorzugen werden wollen. Die Frage, wie verändert diese Politik vielleicht jetzt auch schon euer Geschäft und den Markt? Wie spürt ihr das oder ist das für euch bisher eher irrelevant?
Nein, ich glaube, das verändert heute schon die Marktbedingungen und das wird man jetzt gerade nach diesem Ergebnis an der National Ignition Facility sehen, dass dass die Amerikaner massiv in solche Technologien investieren, dass sie die besten Köpfe in die USA holen mit hohen Gehältern und dass sie natürlich auch dann ein Ecosystem schaffen, was schlagkräftige Supply Chains bauen kann für die unterschiedlichen Komponenten.
Darf ich da mal kurz einsteigen, um das zu verstehen? Ein Ökosystem aufbauen. Wie funktioniert das und was tut da letztlich auch die amerikanische Regierung im Moment?
Wir vermuten, dass es gerade in den kritischen Bauteilen, also Lasergitter für die Kompressoren, die kurzen Pulse generieren, Laserglas, bestimmte, also Glaskonfigurationen und andere Bauteile, dass es hier einen entsprechenden Verknappung am Markt gibt durch die Nachfrage, die eben durch solche Subventionsprogramme dann für die Spieler in den USA deutlich erleichtert wird.
Okay, das verstehe ich, aber wie entsteht dieses Ökosystem?
Wir vermuten, dass dann eben auch stärker zukünftige Investments möglicherweise in die USA fließen, weil dort einfach die Nachfrage entsprechend größer ist und sich dann entlang dieser, sagen wir mal, Komponentenbauteile Sublieferanten dort ansiedeln und die Kompetenz dann eben zunehmend dort sitzt. Das Gleiche gilt für die Spieler in dem Markt, also Marvel Fusion, vergleichbare Fusionsunternehmen, die dann entsprechendes Talent auch abwerben und in die USA holen werden.
Haben die Amerikaner auch schon bei euch angerufen?
Es gibt Gespräche natürlich auch mit den USA, möglicherweise auch in den USA mehr zu machen. Und
wie muss man sich das vorstellen? Wer ruft da an? Sind das Investoren? Ist das die US-Regierung? Wer versucht da sozusagen Unternehmen wie euch in die USA zu ziehen?
Also ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus der Wissenschaftscommunity und dann Regierungsbehörden, die solche Themen dann an uns herantragen.
Das heißt, die Amerikaner würden dann kommen und sagen, Mensch, ey, wir schaffen hier super Finanzierungsbedingungen. Public-Private Partnerships sind ja private und öffentliche Investitionen in Vorhaben wie Infrastruktur, aber eben auch in Unternehmen wie eures. Also das wäre so ein Argument, mit dem die Amerikaner kommen. Und um euch zu locken, wie kommt das denn so an bei euch? Ist das ein Thema, über das ihr nachdenkt? Und müsstet ihr dadurch alle Aktivitäten verlagern?
Also wir sehen momentan zunehmend hier Rückendeckung der Politik in Deutschland. Ich bin im Moment dort sehr zufrieden und in sehr guten Gesprächen. Es gibt keinen unmittelbaren Grund, da jetzt Aktionismus an den Tag zu legen. Aber als Unternehmer und vor allen Dingen Geschäftsführer bin ich meinen Mitarbeitern und Investoren verpflichtet, entsprechende Sorgfalt walten zu lassen und eben nicht nur auf ein Pferdchen zu setzen.
Das heißt, abgesagt habt ihr noch nicht bei den Amerikanern?
Nein.
Es wird ja intensiv diskutiert, wie auch eine europäische Antwort aussehen kann. Du hattest immer wieder angesetzt mit verschiedenen Ideen. Wie könnte eine europäische Industriestrategie aussehen, die in einer Welt die Industrie vielleicht fördert oder voranbringen kann, in der eben weltweit die Regierungen viel stärker in die Wirtschaft eingreifen. Wir in China haben wir es ja schon seit vielen, vielen Jahren gesehen, in den USA jetzt durch den Inflation Reduction Act. Also wie könnte eine Antwort in Europa aussehen? Müssen wir einen ähnlichen Weg diskutieren? Müssen wir zurücksubventionieren, wie einige vorschlagen? Was wäre ein Weg, den du empfehlen würdest?
Also der erste Punkt ist sicherlich, wir haben demokratische Prozesse, aber demokratische Prozesse dauern eben manchmal. Vielleicht dauern sie bei uns zu lang. Das kann man sicherlich diskutieren. Was es jetzt braucht, speziell für die Weiterentwicklung der Fusionsenergie zu einem Kraftwerk, ist eine klares politisches Backing. Ja, das muss den Willen der Regierung geben, diese Industrie jetzt zu unterstützen und zu fördern. Und ich glaube, dann werden wir auch ausländische Investitionen in Deutschland in diesem Bereich sehen. Es gilt einfach eine gewisse Geschwindigkeit jetzt zu halten. Und ich bin hier durchaus für Wettbewerb. Das heißt eigentlich keinen Staatseingriff, sondern über kommerzielle Leitplanken dann auch das zu steuern. ITER wurde vom Department of Energy jetzt budgetiert auf 60 Milliarden. Das ist einfach komplett außerhalb jeglicher Leitplanken und das würde dann ohne diese staatlichen Eingriffe auch relativ schnell, sagen wir mal, Schwierigkeiten bekommen, sich in dem Wettbewerb zu halten. Und insofern würde ich mal sagen, ist es wahrscheinlich eine Mischung zwischen einem weiterhin marktwirtschaftlichen Ansatz, aber eben schon mit einer staatlichen Rückendeckung, einem politischen Willen, jetzt auch hier diesen Unternehmen im internationalen Wettbewerb zu helfen.
Aber was sollten dann diese Rückendeckung sonst sein als Milliardenzahlungen? Also wir können lange über Leitplanken sprechen. Was soll diese Rückendeckung bedeuten?
Ich glaube, dass es hinreichend private Investments geben wird. Ich glaube, was Investoren und auch Industriepartner, die sind bereit, sagen wir mal, Technologierisiken zu nehmen jetzt bei der Umsetzung. Was die nicht haben möchten, ist ein politisches Risiko, dass man eben wie in der Kernspaltung Gefahr läuft, dass die Politik hier eine 180-Grad-Wendung dann einlenkt. Hier braucht es einfach eine gewisse Planungssicherheit für diese Investitionen in diesem Land. Und das sind die Rahmenbedingungen, die die Politik schaffen muss. Das heißt, natürlich ist Geld einfach dann Ausdruck dieses Willens. Aber meines Erachtens geht es da mehr um die entsprechenden Rahmenbedingungen, Planungssicherheit für die Akteure und die Umsetzung eines technologieoffenen Ansatzes, als dann darüber, dass wir diskutieren, ist das jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Milliarden.
Mhm. Wenn wir mal anschauen, was deutsche Politikerinnen und Politiker diese Woche zu dem Durchbruch gesagt haben, dann fällt mir auf, was Forschungsministerin Stark-Watzinger und Finanzminister Christian Lindner zu dem Durchbruch getwittert und gesagt haben. Es war so ein bisschen der Tenor, wir brauchen mehr Freude am Erfinden und Einsteigen als am Verbieten und Aussteigen. Die Zukunft der Energie muss auch made in EU sein, in der EU sein. Ist das, was denkst du, wenn du solche Sachen liest, ist das sozusagen die Unterstützung, die du brauchst? Reicht das schon?
Also sicherlich, was Marvel Fusion anbetrifft, wir haben einen Paradigmenwechsel in der Fusion eingeläutet. Wir nutzen Teilchenbeschleunigung statt Temperatur, um Fusionsreaktionen zu erreichen, sind damit viel effizienter als vergleichbare Ansätze. Und wir haben einen Paradigmenwechsel eingeläutet in der Technologie, dass wir auf diese Ultra-Kurzpuls-Laser und auf die Nanostrukturtechnik gehen. Ich denke, dass dieses wissenschaftliche Establishment muss zumindest von der Politik angehalten werden, sich mit einer offenen Haltung uns gegenüber sich dann auch diese Physik anzuschauen und auch offen darüber zu diskutieren. Das Max-Planck-Institut hat jetzt gerade letzte Woche zu einem Fusionsgipfel eingeladen und da waren eben nur Magnetfusion eingeladen und nicht ein einziger Vertreter der lasergetriebenen Trägheitsfusion. Und das ist so ein bisschen diese Engstirnigkeit, die uns sicherlich nicht weiterhilft.
Ist das Thema Magnetfusion eigentlich tot oder hat das auch noch eine Chance? Die Reaktion sagt alles.
Es ist, glaube ich, natürlich glaubwürdige Physik. Es wird sehr, sehr schwierig, diesen Ansatz in ein Kraftwerk zu übertragen. Mhm. Wenn, dann haben kompaktere Reaktoren, Donuts, eine Chance. Aber es ist, glaube ich, es wird schwierig, ein Kraftwerk daraus zu entwickeln. Da sind sehr, sehr hohe Hürden. Die Laserfusion hat den Vorteil, dass Treiber und Plasma voneinander getrennt sind. In der Magnetfusion ist die Maschine und das Plasma miteinander verheiratet und das macht es entsprechend schwierig, das auch dann weiterzuentwickeln.
Du hast ja mehrfach die Dringlichkeit auch betont, die jetzt da ist wegen der Energiekrise, wegen der großen Frage, wo die Energie in den nächsten Jahren herkommen soll. Siehst du denn jetzt ein Umdenken auch in der Politik jetzt mal außerhalb von Windrädern und Solaranlagen auf Energiequellen zu schauen? Spürst du das schon? Ist das da vielleicht, also insbesondere auch auf Bundesebene? Ich meine, in Bayern werdet ihr ja unterstützt, aber siehst du da positive Signale?
Ja, absolut. Also nochmal, demokratischer Prozess dauert lange, vielleicht zu lange, darüber kann man diskutieren. Ich lebe trotzdem lieber hier als in China. Wir kriegen deutliche Signale, dass sich diese, sagen wir mal, Einbahnhaltung jetzt aufweicht, auch durch die Ergebnisse, die wir jetzt gezeigt haben. Und bei Sprint zum Beispiel sitzen zwei Physiker. Eine Dame hat am Kala-Laser promoviert. Das heißt, die kennen sich sehr, sehr gut aus. Wir bekommen hier schon jetzt Signale.
Hat denn einer von der Bundesregierung angerufen, irgendwann mal die letzten Wochen? Vielleicht diese Woche nach diesen Ergebnissen aus den USA?
Also wir sind im Austausch mit verschiedenen Ansprechpartnern in Berlin und wie gesagt, bekommen, glaube ich, hier im Moment sehr positive Signale, dass man diese Chance in der Laserfusion jetzt auch anpacken, nutzen möchte.
Welche Rolle wird denn Europa mittelfristig in diesem Feld spielen?
Stand heute hat Europa die besten Karten. Also auf der Technologieseite, Laserseite, ist das Epizentrum hier, der Ultra-Kurzpuls-Laser. Die führenden Anlagen stehen in Europa. Es geht jetzt darum, dass wir den Mut haben und in der entsprechenden Geschwindigkeit das jetzt anzupacken und umzusetzen. Wenn die Amerikaner jetzt schneller mehr Geld in die Aufträge reinpacken, dann wird das schwierig. Ja.
Wir werden das weiter beobachten auf jeden Fall und vor allem dann ganz genau auf eure ersten großen Ergebnisse schauen, ob es dann die erhofften Durchbrüche sind oder nicht. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für dieses Gespräch nach dieser doch sehr ereignisreichen Woche. Auf bald.
Vielen Dank, Sebastian, und bis demnächst.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Max Flohr und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Disrupt-Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv, Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com/mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.